Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und auch die Vita dieser Dame hier hat einige unerwartete Twists gemacht. Hier in Musik für einen Gast lernen wir jetzt Almaz Böhm kennen. Die 47-jährige Äthiopierin hat den berühmten österreichischen Schauspieler Karl-Heinz Böhm kennen und lieben gelernt, als dieser vor 30 Jahren in Äthiopien die Stiftung Menschen für Menschen gründete. Menschen für Menschen will vor allem äthiopischen Frauen zu mehr Rechten und zu mehr Lebensqualität verhelfen. Jetzt übernimmt Almaz Böhm das Präsidentenamt von ihrem mittlerweile 83-jährigen Ehemann. Almaz Böhm ist heute zu Gast bei Hans-Jörg Schulz.
Frau Böhm, es gibt in Ihrer äthiopischen Heimat ein Sprichwort, das ich mal gelesen habe, das heißt, Wissen ist der Weg vom Dunkeln ins Licht. Wie viele Chancen auf Bildung und Schulbesuch haben denn die äthiopischen Kinder?
Noch immer in Äthiopien, 40% der Kinder haben keinen Zugang zu schulischer Bildung.
Also 40% heißt, es sind dann auch 40% der Menschen in Äthiopien Analphabeten?
Nee, 30% Erwachsenen. Allein nur 30% Erwachsenen lesen und schreiben können. Okay. Und bei den Kindern 40% haben noch immer keinen Zugang zu Bildung und keine Schule und oder wenn es da ist, kaum Schule zu nennen.
Ich nehme an, es ist vor allem eher in den ländlichen Gebieten.
Ländliche, ja, natürlich, ja. Ländlichen.
Dann haben Sie die Stiftung der ABC 2015. Das ist ja ein sehr ambitioniertes Bildungsprogramm.
Wir haben dieses Bildungsnot Äthiopien, wollen wir Namen und Gesicht geben und dafür auch diesen Notstand des Bildungs auch Aufmerksamkeit zu bieten. In Äthiopien, geschätzt 80 Millionen Menschen leben oder ein bisschen mehr sogar. Und die Hälfte davon sind unter 18 Jahre alt. Und von diesen Schulalters Kinder sind 40% haben keinen Zugang. So, das heißt, es ist auch ein riesen Potenzial im Land selbst liegt, um das Aufbau des Landes wirklich in der Hand nehmen zu können. Und deswegen ist es auch für uns verstärkt auf Bildung, weil Bildung ist es nicht nur der Schulbesuch in dem Sinn. Bildung ist alles. Bildung ist vor allem für Mädchen. Das auf Bewahrung von der schädlichen Tradition, Bildung für die Frauen auch zu emanzipieren, ihre Rechte auszubekommen und auch vor allem in der Wirtschaftlichkeit des Dörfes, der Umgebung teilhaben zu lassen. Bildung ist Familienplanung. Je ausgebildeter das Volk, desto weniger Wachstum hat und je ausgebildete Frau hat auch weniger Kinder. So Bildung ist es Vielfalt und deswegen ist es nicht nur für die Kinder, dass wir Schule bauen. Wir bitten auch Alphabetisierungskurs für die Frauen und Männer. Wir bitten auch für Bauern und Frauen verschiedene handwerklichen und aber auch Haushalt und Wirtschaftlichkeit und buchhalterisch, wenn sie auch Kreditprogrammen teilnehmen, verschiedene Kurse bitten. Das beinhaltet auch alles im Bildungsbereich.
Das heißt ja, wie Sie das gerade schildern, Sie planen damit auch quasi die Gesellschaft mit zu verändern. Also im Moment, wo man Bildung anbietet, verändert man eine Gesellschaft.
Sicher, Bildung ist auch Politik.
Ja. Und gerade für die jungen Mädchen ist es natürlich wichtig, die kriegen oft viel zu früh Kinder. Genau. Und haben dann eben keine Chance mehr, sich selber noch weiter zu entwickeln.
Genau.
Dann gibt es andere, diese für uns sehr brutalen Rituale wie die Beschneidung und so. Was könnte denn Bildung dagegen zum Beispiel helfen?
Oh, viel. Weil da sieht man auch die Kluft zwischen Staat und Land, auch in dem Kulturbereich und der Traditionbereich sieht man, dass Städteleute mehr aufgeklärt sind, mehr Bildungschancen haben. Sie sind nicht auf Kultur so fixiert, dass jeden mündlich übertragenen Gewohnheiten auch weiterzuführen, weil sie sehen ihre Zukunft woanders, nicht auf die Eltern, nicht was von den Eltern geerbten mündliche Wissen, sondern auf Wissen, was sie gelernt haben, wo sie ausgebildet sind, wo sie auch finanziell gesichert sind und all dieses. Und das sieht man schon, obwohl diese Tradition in ganz Äthiopien vorhanden ist, aber in den Städten ist fast wenig oder gar nicht. Und da sieht man auch, durch die Bildung hat auch die Familie ganz anderen Zugang zu den alten Traditionen hat. Und diese pflichtbewussten Traditionen zu bedienen, eher am Land liegt. Und das wiederum auch über die Bildungsmangel zurückzuführen ist. Weil wir haben es gemerkt, als wir diese Kampagne 1999 begonnen haben, zum ersten Mal in der Geschichte Äthiopiens, diesen Thema Frauenbeschneidung und Kinderheirat in Tageslicht gebracht haben und dass wir die Bevölkerung selbst zum Diskussion animiert haben, nicht zum Verboten, aber zur Diskussion, erstes Mal darüber nicht tabu zu machen, darüber zu sprechen. Da haben wir gemerkt, welche Unwissenheit innerhalb der Bevölkerung über dieses Thema, woher kommt, wohin das geht, kein Mensch wusste es. Und das war für uns ganz, ganz wichtig, dass das diesen Unwissenheit durchzubrechen und dass die Menschen dieses Thema nicht als tabu sehen, sondern ein Teil ihres Geschichte, ein Teil ihrer Kultur, aber darüber zu sprechen, welche Folgen hat, welche Schaden einrichtet, ohne dass sie wissen. Das sind nicht bewusst, dass sie ihre Kinder etwas Böses antun wollen, aber ihr Bewusstsein darüber ist so, dass sie für ihre Kinder etwas super, etwas Gutes, etwas Richtiges zu geben. Aber damit, was da die Folgen haben, sie waren sie nicht ganz bewusste Zusammenhänge, gesundheitlich schädlich. Wenn die Menschen aufgeklärt sind, die Schaden, dass du Zusammenhänge und sie sind die Erste, das ihren Kind selbst schützen
machen
wollen.
Machen die Männer da auch mit mittlerweile?
Oh, erkennen ja. Die das auch an? Und die sind ganz, ganz wichtig von Anfang an, weil sie sind natürlich vielleicht nicht von außen her nicht in der Frontline, dass das für diese Tradition, aber in der Hintergrund, das wird für sie vorbereitet, eine junge Frau, dass er der Erste wird, dass er heiratet. So, in dem Moment, wenn sie sagen, ich will aber keine beschnittene Frau, ist es erledigt. Deswegen ist das ein Thema, die ganze Gesellschaft angeht.
Kommen wir hier mal zu Ihrem ersten Musikwunsch, Frau Böhm. Whitney Houston haben Sie sich gewünscht. Das ist eine der erfolgreichsten Soul- und Popsängerinnen der Welt, die übrigens auch eine eigene Stiftung für Kinder ins Leben gerufen hat. Und wir hören von ihr jetzt I Will Always Love You.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. Above all this, I wish you
I Will Always Love You von Whitney Houston, ein Filmsong aus dem Film Bodyguard mit Kevin Costner, gewünscht von Almas Böhm in der heutigen Ausgabe von Musik für einen Gast. Wir haben Frau Böhm ja vorhin über die Bildungschancen der Mädchen in ihrer äthiopischen Heimat gesprochen. Sie selber hatten eine gute Ausbildung. Sie haben ein Abitur gemacht, also die Matura in der Schweiz. Sie haben studiert. Hatten Sie eine schöne Kindheit?
Doch.
Eine behütete Kindheit?
Sehr schöne. Und ich bin auch sehr glücklich und dankbar dafür. Und gerade weil ich es auch vielleicht bei meiner Großmutter aufgewachsen bin und wo ich natürlich beim Großmutter hat man andere verwöhnt wird, anders als bei meinen eigenen Eltern. Und da denke ich mir sehr gerne immer zurück.
Also Sie haben teilweise nicht in der Hauptstadt gelebt und teilweise in Ihrer Jugend dann wieder in Addis Abeba gelebt.
Ich bin im Ostäthiopien geboren und bis, wo ich 8. Klasse gekommen bin, die erste Hauptschule. Und dann ist es der Krieg zwischen Äthiopien und Somalia ausgebrochen, müssen wir die ganze Familie oder die ganze Stadt fliehen. Und dann sind wir nach Addis gekommen und dort habe ich meine Gymnasiumstudie weiter gefolgt und nach Abschluss der Gymnasium im Südäthiopien in der Landwirtschaftsuniversität studiert.
Und in Addis Abeba, haben Sie da ein Großstadtleben geführt?
Doch, das war mir ein bisschen zu groß, als wir vom Ostäthiopien zurückgekommen sind und wir waren ein kleiner, sehr zwischen Äthiopien, Somalia und Djibouti, einen Handelsstaat, aber relativ laut und sehr bunte Stadt gewesen, aber doch überschaubar. Damals 30.000, jetzt hat er über 100.000 Einwohner. Und aber Addis war damals schon eine Millionenstadt und da war für mich ein bisschen zu groß und habe sich Zeit gebraucht,
sich daran zu gewöhnen. Und es war auch ein großes Familienleben. Ich habe mal gelesen, dass Sie 70 nahe Verwandte haben. Das kann man sich ja bei uns in Mittel- und Nordeuropa kaum vorstellen.
Ja, das ist so. Es ist mal in Äthiopien natürlich pro Familie viele Kinder geboren. Und der andere Seite, die Verwandten, die Tanten und Onkel und Nichte, Neffe, man lebt eher sehr eng zusammen und man sieht sich sehr oft, man trifft sich sehr oft, man ladet sich gegenseitig sehr oft, so oft wir gehen, weil bei uns ist es die Familienleben, ist es der Mittelpunkt, das Leben.
Und bei uns sind Familienfeste oft so steif irgendwie und nicht locker, das läuft eher förmlich ab. Haben Sie denn viel gelacht auf solchen Festen?
Oh, und wie? Nicht nur bei der Feste, aber ja, auch wenn wir nur so zweit oder so dritt mit meinen Geschwistern sind und wir lachen sehr, sehr, sehr oft. Und das ist, was ich hier nicht verstehe, dass es wenig gelacht wird. Und denn das, der Tag, wo ich weniger gelacht habe oder gar nicht gelacht habe, bin ich sehr traurig. Das verpasse ich etwas und es ist Ausdruck des Freude, Ausdruck der Dankbarkeit, Ausdruck ein glücklich sein, aber auch zufrieden sein mit sich selbst.
Warum glauben Sie denn, dass wir Europäer uns weniger freuen können?
Das weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass es der Art des Lebens ist ein bisschen hektischer ist hier. Man ist mit dem täglichen Ablauf sehr beschäftigt und man ist gestresst. Man hat auch weniger Kontakte mit der Familie und so, um das den täglichen Stress zu vergessen. Wenn nach Hause kommt, der Stress geht weiter. Und dadurch glaube ich, dass das die Art des Lebens erschwert, auch diese Art lachen oder genießen oder dankbar zu sein. Der anderen Seite glaube ich auch das Wissen, dass es noch mehr gibt. Man ist nicht so zufrieden. Und wir sind, glaube ich, in Äthiopien das zufriedenes Volk ist das.
Obwohl Sie ja damals in der Zeit, war es ja nicht so leicht, das war ja dann auch teilweise diese Diktatur, Mengistu. Vorher war der Kaiser Haile Selassie, den wahrscheinlich viele hier noch in Erinnerung haben. Und dann kam diese Diktatur, das heißt, es war ein sehr straffes, militärisch geführtes Land damals. Aber Sie haben, wenn Sie zusammen waren, trotzdem immer Grund gehabt, auch zu lachen.
Oh ja, natürlich. Das ist mit dem politische Situation, natürlich, es gibt auch traurige Momente, was das mit dem Terror betrifft, dass damals da in jeder Familie das etwas gestorben und. Es gibt auch traurige Momente. Es ist nicht, dass wir 365 Tage lachen, aber dass die allgemeine Zufriedenheit mit Leben ist da. Und ich kann mich erinnern, dass als wir vom Krieg zurückkamen, nach Addis geflüchtet waren, die ganze Familie, meine Großmutter bis Enkel und Urenkel zusammen waren wir in einem Haus. Dann am Abend erzählen wir uns gegenseitig, was uns am Tag passiert ist, weil jeder Kind und jede Geschwister und in verschiedene Richtungen mit Bus unterwegs zur Schule zu erreichen und so und dann verpasst, der Straße nicht gefunden, das nicht. Dann am Abend erzählt uns, was am Tag passiert ist und wir lachen tot und bis Mitternacht und sogar länger. Und die Nachbarin hat, in Addis natürlich schon ein Stadtleben, ein bisschen hektischer und sie haben nicht so viel gelacht wie wir. Und da hat sie gefragt, dass meine Großmutter hat sie gefragt, wieso lacht ihr so viel? Ihr klingt nicht, dass, als ob ihr vom Krieg gekommen seid, weil ihr lacht am Abend, ich höre euch. Und dann hat meine Großmutter hat geantwortet, ja, wir lachen jeden Abend, dass wir am Leben sind, wir freuen uns.
Das ist schön, das ist eine schöne Geschichte. Mhm. Darf ich Sie fragen, hat Ihr Vorname Almaz, hat das eine bestimmte Bedeutung? Kann man das übersetzen?
Ja, doch, in Äthiopien hat fast jeder Name hat eine Bedeutung, heißt Diamant.
Ah ja, schön. Almaz, diesmal auf Englisch ausgesprochen, ist auch Ihr nächster Musikwunsch, den wir hier haben, von Randy Crawford. Die amerikanische Soul-Sängerin hat das gesungen, allerdings nicht auf Sie, sondern auf eine Nichte des gleichen Namens. Und das hören wir jetzt.
Tells her that she's the flowers, the wind, and spring. In all her splendor, sweetly surrendering the love that innocence brings. Almaz, pure and simple. Born in a world where love survives. Now men will want her, 'cause life don't haunt her. Almaz, you lucky, lucky thing. Imagine love so rare. She's young and tender, but will life bend her? I look around, is she everywhere? Almaz, pure and simple. I'm sure he's king, without a doubt. With love so captive, so solely captive, I ask if I could play the part.
Randy Crawford mit Alma, gewünscht von Almas Böhm. Übrigens engagiert sich ja auch Randy Crawford stark für Kinder bei der UNICEF. Es fällt auf, Frau Böhm, dass alle ihre Musikwünsche, später kommen noch Stevie Wonder und Joan Baez, dass also alle Sängerinnen und Sänger sich sehr für andere Menschen auch engagieren. Ist Ihnen selber das von zu Hause schon ein bisschen in die Wiege gelegt worden, dass man sagt, also ich muss auch für andere Menschen da sein?
Nicht in diesem Sinn, wie ich heute da arbeite. Natürlich, dass meine Großmutter war, ist für mich die Bezugsperson, die ich über alles geliebt habe und die, wie sie auch Probleme von den Nachbarn und von den Bekannten handelt, hat mich immer berührt. Sie war immer da und immer auch für Gerechtigkeit, wenn die Frauen benachteiligt sind und so, dass sie war immer, ja, eine Person, die mich sehr beeinflusst hat in meiner Entwicklung. Aber natürlich, die Arbeit, die ich heute tue, ist das durch Zufall geworden, die ich die Arbeit gesucht habe, auch auf der anderen Seite auch, aber reiner Zufall ist es auch nicht, weil ich bewusst eine Hilfsorganisation gesucht habe, wo ich mir auch mich entfalten kann, mich einbringen kann, ohne jegliche politische Einflüsse, die ich bei meiner vorigen Arbeit bei dem Ministry of Agriculture sehr gelitten habe und meine Arbeit gelassen, hinterlassen müssen und dann Arbeit suchen müssen. Und da habe ich genau das gesucht, dass ich frei und mich so viel einbringen kann. Und den habe ich bei Menschen für Menschen gefunden.
Also Sie haben Landwirtschaft studiert damals und haben sich auf Viehzucht spezialisiert. Das ist Ihr Spezialthema. Wie muss man sich denn das vorstellen? Wie arbeitet man in Äthiopien als Viehzuchtexpertin?
Oh, es gibt genug Arbeit. Ja. Äthiopien ist das.
Sind das Farmen auch richtig?
Nicht Farmen, aber Bauern, individuell Bauern. Eine Seite, dass es gibt auch verschiedene Fachbereich auch unter der Tierzucht selbst. Ich war zum Beispiel bei dem Ministry of Agriculture für die Tierhaut zuständig, weil das ist auch eine unserer Exportartikel für Äthiopien. Nach der Kaffee ist das für Rinder und Ziege. Und da, die Bauern müssen so viel Ausbildung kriegen, dass wir diese Tiere so behandeln haben, dass sie am Ende auch gute Beiprodukte haben. Das gibt so viele Fachbereiche auch unter der Tierhaltung. Und da, die Bauern müssen Kurse bekommen, Modelle gezeigt werden, dass sie, weil meistens, um die Tiere zu behandeln, zum Beispiel, wenn sie krank sind, sie verbrennen sie der Haut mit dem heißen Metall und damit natürlich der schönste Teil der Haut. Eine Seite, das leidet das Tier, ist es absolut Priorität. Aber auch, wenn dieses Tier auch geheilt ist, zufällig, und auch geschlachtet wird und der Haut, ist es unnützbar. Und das ist natürlich eine Seite für die Bauern, ist weniger Einkommen, aber auch für das Land, der Exportartikel wird vernichtet. Und da versuchen wir, dass die Bauern so beizubringen, wenn sie etwas machen, welche Stelle machen sollte oder überhaupt, dass die Rinder impfen sollten, behandeln lassen sollten, nicht hauen, nicht das. Es gibt so viele Sachen, was sie auch davon lernen können.
Viele Menschen in Äthiopien sind ja so Halbnomaden auch nach wie vor.
Diese Halbnomadenstamm gibt es noch immer, aber sie sind nicht dominierend. Der Großteil der äthiopischen Bauern ist sesshafte Bauern und nur ein Teil, die sind Nomaden und die wandern auch zwischen Äthiopien und Somalia oder zwischen Djibouti und Somalia, die sind die angrenzende Stämme.
Das heißt, Sie haben dann auch richtige Farmen, also feste Farmen, wo Sie mit den Tieren arbeiten konnten damals?
Nein, Nomaden heißt auch Reisen. Und die reisen mit ihrem Tier von Platz zu Platz, wo die Nahrung da ist, wo das Gras da ist, wo allemal das Wasser ist. Und alle ihre Gut und Haben, die werden auf der Kamelen draufgetan. Ihr Haus ist auch aus wirklich von kleinen Zweigen und Stoffe und so, wann immer, wo sie einen Platz finden, wo Gras und Wasser da ist und die bleiben da für eine gewisse Zeit, bis das Gras aus ist und die bauen ihr Haus sofort innerhalb Stunden und dann aber, wenn wir auch weggehen, die sammeln zusammen alles, packen und auf der Kamele und wandern sie. Und die aber, die Haupt ihrer Aufgaben oder ihre Lebensmittelpunkt ist die Rinder.
Und Sie sind zu Menschen für Menschen damals gekommen und haben auch als Spezialistin für dieses Thema Viehzucht dann dort gearbeitet.
Genau. Und damals war Menschen für Menschen, war der Beginn für Menschen für Menschen. Und damals waren 4 Dörfer, die angesiedelt worden waren von der 2 Hungerlager, Flüchtlingslager, wo die zwischen Somalia und durch den Krieg und durch den Hunger, die in Äthiopien gekommen sind. Und hat damals mein Mann hat das, diese Hungerlager besucht, als er zum ersten Mal in Äthiopien war. Und er war sehr, sehr erschreckt, in welchem Zustand die Menschen waren. Und aber auch gleichzeitig einem Tal gesehen, wo brachliegende 1000 Hektar liegt und wo der frühere bei der Familie von der Kaiser gehörte und von der Militärregierung übernommen worden, aber auch verlassen, nicht weiter betrieben. Und den hat er gefragt, warum das nicht diese Menschen statt in diesem Hungerlager und hier leben können. Und da, so ist das überhaupt, dieses Gespräch begonnen. Er hat gesagt, wenn du kannst, kannst du haben dieses Grundstück. Und da hat er sie gezeigt, er hat sie Vertretung, die Leute dort gezeigt und da haben sie das gesehen und die waren sehr begeistert. So einen schönen, fruchtbaren Land haben sie noch nie gesehen, weil sie Halbnomaden waren. Und dann sind sie 4 Dörfer sich selbst gebaut und dann angefangen dort sich Stück für Stück von der Hungerlager dort anzusiedeln. Und da ist auch eine der Abteilungen, die bei Menschen für Menschen neben dem Getreidebau auch der Verbesserung der Rinderhaltung bei den Bauern. Und da war ich zuständig und da bin ich gekommen zu Menschen für Menschen, um die Bauern, diese Halbnomaden, einen besseren Handlungen von der Tierhaltung zu zeigen. Da können Sie sich vorstellen, war nicht einfach, weil die Bauern sind, diese Halbnomaden sind bekanntlich als die beste Rinderhalters Volks der Welt gesehen. Mhm. Und jetzt kommt eine Frau, die glaubt, dass sie hat das gelernt, besser zu zeigen. Und bei denen noch dazu in ihrem Gesellschaft, die Frauen haben eine ganz andere Position. Was sie haben, ist es gar nicht zu sagen haben. Und deswegen war richtig Demonstration gegen mich, um das da sie etwas beizubringen.
Oh, das war eine schwierige Zeit für Sie, sich da durchzusetzen.
Doch, war es schwierig, aber ich war sehr entschlossen, weil ich habe eine Aufgabe von meinem Arbeitgeber, um das zu machen und ich habe nur das zu erfüllen. Ich habe keine andere Pflicht und deswegen habe ich gesagt, ich gehe weiter, egal was Sie da sagen. Aber die andere Seite, als Sie das demonstrativ so damalige mein Chef, der jetzige mein Mann, zu ihm hingegangen sind und sagen, dass das ist eine große Zumutung, dass uns eine Frau was beibringen sollte und wir wollen sie nicht haben. Und da hat er das, clever wie er ist, auch genau das gewusst, was er sagen sollte, weil er hat sie seit der Gründung dieses Dörfers, hat er immer, und die haben Schule gebaut, Klinik gebaut, und dann hat er immer gesagt, sie sollen Mädchen und Jungs auch in der Schule schicken. Sie haben immer Jungs geschickt, wenn es überhaupt vielleicht von der ganzen Familie ein Mädchen. Und nie der Mädchen war bei denen ist nicht ein Wert, dass sie auch noch Schule geschickt werden muss. Und das hat ihm immer gestört. Und da hat er bei jeder Sitzung immer gesagt, gebt eure Mädchen auch die gleiche Chance und versucht mal. Und das und das nie losgelassen. Dann hat er jetzt aber zum ersten Mal ein Beispiel gefunden. Hat gesagt, seht ihr, ihre Eltern habt ihr in der Schule geschickt und dann auch noch dazu studiert. Und dann haben wir sie auch diesen Auftrag gegeben, Abteilungsleiter zu werden, genauso wie die Männer, die andere Abteilungen führen, weil sie dafür ausgebildet ist. Das könnte genauso eure Mädchen diese Position übernehmen, wenn sie ihr erstmal überhaupt Schule schicken. Und dann jetzt statt demonstrieren, gehen nach Hause und schick eure Mädchen in die Schule. Und dann könnten sie nicht mehr Nein sagen, weil er hat deren Probleme, deren Fälle vor Augen geführt in einer Beispielform. Und da waren sie still und leise und zurückgegangen und haben sie mich akzeptiert.
Schön. Kommen wir an der Stelle wieder zu einem Musikwunsch, Frau Böhm. Stevie Wonder, der amerikanische Soul- und Popsänger. Wonder ist ja vor allem in der Bürgerrechtsbewegung für Afroamerikaner engagiert gewesen. Und wir hören ihn jetzt mit seinem berühmten Lied Isn't She Lovely. Isn't She Lovely mit Stevie Wonder, gewünscht von Almas Böhm, der Präsidentin der Stiftung Menschen für Menschen, in der Sendung Musik für einen Gast. Frau Böhm, Ihre Stiftung ist vor 30 Jahren von Ihrem Mann Karl-Heinz Böhm gegründet worden. 5 Jahre später kam sie dann als die junge Viehzucht-Expertin dazu. Wie haben Sie Ihren Mann denn kennengelernt?
Als ich zu Menschen für Menschen kam, war er in Europa und seine Mitarbeiter, die das so zuständige Projektleiter, hat mich unter Vertrag genommen und er ist gekommen und 2 Monate später, dann habe ich ihn als mein Chef dort kennengelernt und dann später auch privat.
Ja, aber Sie haben sich nicht gleich verliebt in den Chef?
Nein.
Ja. War es denn jemals für Sie ein Problem, dass Ihr Mann viel älter ist als Sie?
Nein, das hat mich nicht gestört und auch nie ein Thema gewesen zwischen uns. Erstes Mal, dass das Liebe hält, nicht anders. Liebe hält, nicht anders. Und der andere Seite ist es, bei uns ist es auch ganz normal, dass der Frauen jünger sind und Männer älter sind. Es ist sogar, wenn sie gleichartig sind, das ist nicht ganz normal. Er muss ein bisschen älter sein. Mhm. Und das ist, glaube ich, die alte Tradition, auch wiederum von der Kinderheirat, auch bei den Kindern. Er auch ganz jung, aber die Männer sind immer über 18 Jahre alt. Und das heißt, das ist auch irgendwie, die Männer müssen die Familie ernähren, versorgen. Und ich glaube, da kommt das. Und deswegen, es war eigentlich kein Thema gewesen.
Und gab es mal Probleme mit dem kulturellen Unterschied zwischen Europäer und Afrikanerin?
Nee.
Auch nicht.
Nee.
Ihr Mann kennt ja nun auch Afrika sehr gut. Und,
ja, Afrika kennt er nicht sehr gut. Er kennt Äthiopien. Und aber auch dann ist es wissen Sie, in unserer Familie, alle meine Geschwister sind auch geheiratet, wen sie lieb haben. Mhm. Und in diesen Auswahl haben sie immer selbst getroffen. So in unserer Familie war normal, dass man sich den Entscheidungen selbst trifft, nicht der Familie. Glaube ich, am Land wäre das andere Thema, andere Probleme, aber war nie ein Problem. Und nachdem ich das als meine Liebe bekannt gemacht habe in der Familie, war selbstverständlich automatisch angenommen. Dem Mensch, den du liebst, wir lieben ihn auch.
Wir haben vorhin schon mal dieses sensible Thema mit dem Problem junger Frauen in Äthiopien angesprochen, das Sie ja zum Glück in Ihrer Familie nie hatten, wie Sie gerade gesagt haben. Sie haben eine sehr liberale Familie gehabt, also Zwangsverheiratung, Beschneidung und so. Wenn so eine Hilfsorganisation wie Menschen für Menschen das Thema aufnimmt, wie kann man da dran gehen? Wie kommt man an die Menschen?
Erstes Mal, Menschen für Menschen genießt bei der Bevölkerung einen großen, großen Vertrauen. Vertrauen, indem dass die sagen sehr oft, dass das ist die Organisation oder der Mensch als solche Karl-Heinz Böhm ist zum ersten Mal ein Mensch, uns verstehen will, der uns respektieren und der mit denen, das war für mich auch neu, als ich zu Menschen für Menschen kam, über diesen Art, wie Menschen für Menschen mit der Bevölkerung arbeitet, war für mich selbst neu. Karl hat Tagen, Wochen, Monate lang mit den Bauern gesessen unter dem Baum, geredet mit Übersetzer, gefragt über ihre Leben, über ihre Erfahrung und was wollen sie ändern, wie können sie sich vorstellen und was wäre ihr Beitrag und. Dann machen sie sich ganz langsam auf und dann man lernt viel über sie. Wenn man nur die Probleme versteht erstes Mal, dann kann man eine Lösung suchen. Und da hat man schon die Hälfte der Lösung, weil es schon der Weg vorbereitet. Aber wenn man das nur nicht versteht, aber versucht etwas zu machen, kommt man nicht dran. Und die andere Seite, dass wir haben der Bevölkerung erstes Mal, was ist für sie Problem? Das ist der Unterschied, glaube ich. Wir sehen von ausgebildete Äthiopier oder auch der Europäer sehen wir die Kinderheirat, Frauenbeschneidung als Problem. Aber wenn man mit den Bauern diskutiert, sie sehen nicht als Problem. Für sie ist Problem ist Wasser, Problem ist Gesundheit, Problem ist Bildung, Problem ist Getreidemühle für die Frauen und Problem ist Nahrungssicherheit und so. So, man muss erstes mal ihren Problemlösung lösen. Man muss erstmal für ihre Probleme Antwort geben und Lösung finden. Und dann, wenn dieses Grundbedarf an die Haupt, Probleme, was sie haben, dann kann man den nächsten Schritt gehen. Man kann nicht als Europäer oder auch nicht mal als Äthiopier dort in einem Gegend gehen und sagen, das zeige ich euch, so geht's nicht, ihr seid böse. Dann geht man mit dem Widerstand. Man muss das rechnen, weil es ist unmöglich. Wenn man aber erstmal von ihrer Sicht, was als Problem nennen, lösen, dann kann man das ganz leise und langsam diesem Problem ansprechen. Dann, wenn man das anspricht, man hat schon Vertrauen und die sagen, okay, das war auch das Antwort, wie sie auch mit meinem Mann gesagt haben. Er hat auch nicht, auch das Wichtigste ist, dass nicht mit Vorurteilen hingehen. Da muss man erstmal verstehen, woher kommt das? Warum ist das in der Bevölkerung so tief verankert? Was wissen die Bevölkerung, die Frauen, die Männer darüber überhaupt? Wenn man all diese viele offene Fragen mit der Bevölkerung spricht, mit den Frauen spricht, kommt man in konkreten, wo liegt die Probleme? Die meistens ist die Unwissenheit kein, weil es versteckt ist, es ist keine offene Diskussion und meistens, dass eher als Familienproblem, eher eine intime Problem gesehen wird, die man nicht offen spricht. Und deswegen ist es sehr, wird schwierig. Er hat eine Frau gefunden, zum Beispiel, die eine Gemeindesprecherin war, oder Leiterin, sehr, sehr starke Persönlichkeit. Sie kann nicht lesen und schreiben, aber sie kann richtig durchsetzen. Ausnahmefrau. Und er hat diese Fragen angesprochen. Ich weiß, bei euch in dieser Kultur gibt und warum macht ihr? Kannst du das nicht andere Frauen auch sprechen darüber? Und dann war sie sehr nachdenklich. Hat gesagt, Karl, eigentlich hast du uns nie enttäuscht. Du hast immer an unsere Entwicklung, an unsere Leben interessiert und uns unterstützt. Wenn du auch etwas sowas sagst, vielleicht stimmt was. Ich werde mit meinen Nachbarn und Freunden darüber sprechen. Die haben diesen Anstoß gebraucht von einer Vertrauensperson, von einer Person, die von denen nicht etwas haben will, sondern nur für sie gearbeitet hat. Eine Person unabhängig von Religion. Der ist nicht eine Christin gekommen, um den Muslimen das aufzuverbieten.
Keine Mission.
Ja. Ja, und er ist gekommen als Mensch, die an in ihrem Leben immer interessiert. Und da glaube ich, und nicht zu vergessen, er ist ein Mann. Mhm. Und das ist alles, es ist Faktoren, die doch wichtig sind. Und dann hat diese Frau gesagt, dass ich werde das diskutieren. Und dann, wenn du mir hinter mir stehst, dann werde ich im Front stehen und ich werde. Denn seit dann ist er zurück. Er hat nur Anstoß gegeben und wir haben von der Organisation her die verschiedenen Vertreter von Frauen, von Jugend, von Männern und von der Gesundheit, von Juristen und von Lehrerinnen und Lehrern haben wir eine Gruppe und haben wir eine Plattform gegeben. Diskutiert euch. Und sie haben bis zu der Hauptstadt nachgefragt, ob das tatsächlich nicht in der Bibel steht, ob das tatsächlich nicht im Koran steht. Sie haben das rückgesichert, dass das tatsächlich nicht da ist. Und in dem Moment, wenn sie das rausgefunden haben, nicht da ist, dann waren sie wie erleichtert. Und noch dazu, diese Gegend, wo wir der ersten Kampagne begonnen haben und die schwierigste Gegend ist, dass 100% Muslim sind, 100% Nomaden und auch, dass so tief in der Tradition verankert sind. Aber wenn man da den Eis bricht und wo die Bevölkerung auch Mut gibt und aufklärt, nicht Vorurteile oder böse sein. Und man muss erst mal verstehen, dass sie nicht etwas Böses wollen von ihren Kindern. Aber Unwissen haben sie getan, so um diese wieder gut zu machen. Und vor allem Beschneiderinnen und Beschneidern auch andere Chance geben, sei es eine andere Bildung oder Hebamme zu machen oder andere Einkommen oder auch sie nicht zu verdammen. Weil sie haben ein Ansehen in der Gesellschaft, wie eine Dorfpriester. Und die müssen auch respektiert behandelt werden. Sonst man schießt sich gegenseitig da etwas Schlechtes. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Damit kommt man viel in der Bevölkerung.
Also viel Geduld braucht man natürlich,
genau.
viel Mut und auch den ganz berühmten langen Atem natürlich. Sowas geht nicht von heute auf morgen. Aber jetzt lassen wir erstmal musikalisch wieder die Bäume in den Himmel wachsen. Ihr nächster Musikwunsch, Frau Böhm, ist The Trees They Do Grow High von John Baez.
Trees they grow high and the leaves they do grow green. Many's the time my true love I've seen. Many an hour I've watched him all alone. He's young but he's daily growing. Father, dear father, done me great wrong. You've married me to a boy who is too young. I'm twice 12 and he is but 14. He's young but he's daily growing. Daughter, dear daughter, I've done you no wrong. I've married you to a great lord's son. He'll make a load for you to wait upon. He's young, but he's daily growing. Father, dear father, if you see fit, we'll send him to college for 1 year yet. I'll tie blue ribbons all around his head to let the maidens know that he's married. One day I was looking o'er my father's castle wall. I spied all the boys a-playing with the ball. My own true love was a flower of them all. He's young, but he's daily growing. At the age of 14, he was a married man. At the age of 15, the father of a son. At the age of 16, his grave it was green, and death had put an end to his growing.
Die amerikanische Folksängerin John Baez mit ihrer klaren Sopranstimme. Auch sie wieder eine sehr engagierte Frau gegen Vietnamkrieg, gegen Rassentrennung. Frau Böhm, Sie haben von Ihrem Bildungsengagement in Äthiopien vorhin erzählt. Wie ist es denn mit Ihren eigenen Kindern? Die sind jetzt, glaube ich, auch schon erwachsen. Was haben die für eine Ausbildung bekommen?
Sie sind 18 und 20. Mhm. Und die Tochter hat jetzt gerade das Studium beginnen oder sie beginnt nächste Woche. Und sie ist in Wien und der Sohn ist noch der Schule, aber er wollte sich auch noch weiter ausbilden.
Das heißt,
Sie sind in der Schule.
Ja. Ja, Sie haben eine gute Schule und die Kinder, sind Sie eher Europäer geworden oder haben Sie auch das äthiopische Blut noch in sich?
Ich glaube, Sie sind sehr, sehr gut gemischt.
Ja.
Und beides Blut tragen Sie es. Und Sie sprechen beide Sprachen perfekt. Beide meine Muttersprache, Amharisch und aber auch Deutsch. Sogar Salzburger Dialekt.
Ja.
Aber der andere Seite, sie leben sehr gerne in Österreich, aber auch genauso in Äthiopien. Durch die Sprachekenntnis natürlich haben sie auch sehr viel Zugang zu der Bevölkerung, zu meiner Familie. Und wir haben sie auch von Kind an überall in alle Projekte mitgenommen und die kennen die Bauern und alle Leute, sie übersetzen für den Vater auch, die helfen ihm. Aber es ist wirklich, die haben beide Kultur sehr gut angenommen. Wenn sie in Äthiopien sind, sie sind super Äthiopier. Und wenn sie in Europa sind, sie sind europäische Kinder.
Sie haben es gerade erwähnt, Sie leben in Salzburg, also in der Nähe von Salzburg.
Genau.
Kriegen Sie denn auch mal Besuch von Ihrer äthiopischen Familie?
Manchmal schon. Die kommen im Sommer oder so einer oder der andere. aber oft nicht, weil wir auch selbst nach Äthiopien gehen.
Ja. Haben Sie in Österreich schon mal so etwas wie Rassismus erleben müssen? Da war ja immerhin Jörg Haider und so damals, war ja auch schwierige Zeiten in Österreich.
Nein, in Österreich habe ich da wirklich nicht erlebt und meine Position natürlich auch durch Karl Popularität anders als normalen Flüchtlinge, die hierher kommen würden und dadurch habe ich anderen Zugang zu der Bevölkerung selbst und ich werde nicht als Flüchtlinge gesehen oder jemand von ihrer Arbeit wegnimmt oder etwas von denen wegnimmt. Das wird nicht mein Fall gewesen und so sehe ich nicht. Ich wünsche mir nur, dass diese Trennung nicht mehr gibt und für alle Menschen auch das gleiche Recht und das gleiche offene Tür, wie ich bekommen habe, zu geben.
Ich habe gelesen, dass Sie sogar in einem Trachtenverein sind. Stimmt das?
Das stimmt, ja.
Wie muss man sich das vorstellen? Machen Sie da große Feste? Ist das eine
Ortsversammlung? Ja, wann immer, wenn ich Zeit habe. Leider der letzte Jahre natürlich durch meine Arbeit bin ich sehr beschäftigt und habe ich wenig Zeit für Sie. Aber Sie sind meine Freunde. Wir sind in einem kleinen Ort, in einem kleine Gemeinde, wo 7000 Einwohner hat und auch sehr viel Tradition gibt. Und auch in diesem Trachtenverein gibt es verschiedene Berufsfrauen drinnen und die ich mir natürlich auch anderer Zugang zu der Bevölkerung ermöglicht, eine Seite. Und zweite Seite, ich lebe sehr gerne in Österreich und wenn ich in Österreich lebe, möchte ich auch wie eine Österreicherin leben. Und solange dass die Menschen auch so ein Tor öffnen und mich empfangen und mich auch in ihre Mitte nehmen. Ich glaube, ich bin nicht die einzige schwarze Trachtenfrau Frau in Salzburg oder Umgebung. Ich weiß nicht, ob die eine andere Trachtenfrauen auch einen schwarzen Mitglied haben. Ich möchte auch hier die Kultur pflegen. Und es hat mich diese Trachtenkleid sehr, sehr beeindruckt, weil wir selbst auch in Äthiopien so viele schöne Trachten haben. Aber ich konnte mir nie vorstellen, dass auch in Europa, in einem zivilisierten Europa, auch solche Hochkultur bewahrt wird. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und deswegen bin ich auch so denen gegangen. Aber dass sie mich aufgenommen haben, ist es nicht sehr verständlich. Und bin ich sehr dankbar.
Kochen Sie auch österreichisch? Können Sie Salzburger nockern?
Wenig Salzburger noch, aber Tafelspitz oder Backendl oder all die Süßigkeiten von Österreich koche ich sehr gerne. Schön.
Und manchmal auch äthiopische Küche?
Manchmal, wie Sie gesagt haben, weil es ist sehr aufwendig. Ja. Ich koche sehr gerne äthiopisch, aber dafür habe ich in Europa wenig Zeit.
Das klingt nach einer wirklichen Weltbürgerin. Herzlichen Dank, Almaz Böhm, dass Sie bei uns hier in Basel waren. Zum Schluss hören wir noch Ihren letzten Wunsch. Noch einmal Whitney Houston, How Will I Know?
Musik für einen Gast. Einmal mehr mit Klängen, die ungewohnt sind auf diesem Sender. Whitney Houston, hier hat sich Almaz Böhn gewünscht, die neue Präsidentin der Stiftung Menschen für Menschen. Die Äthiopierin war zu Gast bei Hans-Jörg Schulz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.